Deutschlandfunk, Medias Res.
Mit Brigitte Beetz am Mikrofon herzlich willkommen. In unserer Sendung heute fahren wir Schiff mit Gabor Steingart. Blicken zurück auf das Jahr 2010, das für die Enthüllungsplattform WikiLeaks ein entscheidendes war, und werfen einen Blick in die USA, und zwar mal nicht auf Donald Trump, sondern auf die Social Media Anbieter und ihre Bemühungen, so etwas wie eine faire Kommunikationslandschaft herzustellen. Das alles und noch viel mehr in knapp 25 Minuten Medias Res. Die US-Wahlen werfen mehr als nur Schatten voraus. Während sich das Wahlvolk in seiner Mehrheit vermutlich längst entschieden hat, wem es seine Stimme geben wird oder in großer Zahl ja schon gegeben hat, bemühen sich die Social-Media-Plattformen, ihren Ruf als Brandbeschleuniger und Fake-News-Schleudern loszuwerden. Allen voran Twitter. Unter anderem will das Unternehmen mit einer neuen Funktion die Nutzer dazu animieren, Artikel nicht einfach so zu retweeten, also zu teilen, sondern sie auch vorher zu lesen. Ob das sinnvoll ist, habe ich Professor Andreas Jungherr gefragt. Er beschäftigt sich an der Universität Jena mit dem Fragenkomplex Digitalisierung und Öffentlichkeit.
Also wenn wir uns jetzt so die letzten Jahre angeschaut haben, die Rolle von Falschinformationen auf Twitter war dort eher, dass das so Unterstützer politischer Parteien oder von Kandidaten dort Nachrichten gesehen haben, die ihre eigene Position scheinbar bestätigt haben und dann einfach ganz schnell auf Retweet gehauen haben und damit diese Informationen weiterverbreitet haben. Und das hat dann eben über die Algorithmen, die auf Twitter laufen, dazu geführt, dass diese Informationen, ob jetzt korrekt oder nicht, für Maschinen plötzlich eine ungeheure Relevanz gehabt haben und dann eben in Trends aufgetaucht sind und damit eine überproportionale Sichtbarkeit erhalten haben. Und das Ziel, wenn ich mir jetzt die aktuellen Maßnahmen anschaue, ist jetzt hier der Plattform zu sagen, okay, hier treten wir mal auf die Bremse, zumindest mal für diesen kritischen Zeitraum um die Wahl herum, und wir zwingen Nutzer nochmal eben sich das nochmal anzuschauen, nochmal eine ganz bewusste Entscheidung zu treffen, ob sie das dann tatsächlich auch nochmal weiter verbreiten wollen, um so einen Moment der Reflexion einzusetzen. Ich muss ehrlich sagen, dass ich das für eine sehr sinnvolle Maßnahme halte, einfach weil sich Twitter hier jetzt nicht zu einem Zensurinstrument entwickelt und sagt, okay, diese Nachricht darf man teilen, diese Nachricht darf man nicht teilen, sondern eben nochmal sagt, okay, es gibt jetzt Gründe davon auszugehen, warum diese Information jetzt nicht die höchste Qualität besitzt. Vielleicht reflektieren Sie nochmal drüber, wenn Sie das nochmal verstärken wollen. Und das erscheint mir für einen angemessenen Eingriff.
Ja, Tweets werden jetzt auch mit Warnhinweisen versehen, falls man davon ausgeht, dass es sich um Falschinformationen handeln könnte. Es werden auch Beiträge gelöscht, beispielsweise von Facebook. Ist das jetzt das Ende der Social Media, wie wir es wie bislang kennen?
Also ich weiß, es kommt immer darauf an, was man mit diesem Social Media der Vergangenheit oder dieser verklärten Social Media Funktion verbindet. Also wenn wir über Social Media reden und positiv über Social Media reden, reden wir meistens über so eine Situation um das Jahr 2009 oder so, um den Beginn, als Social Media bekannter geworden ist, viel Enthusiasmus damit verbunden war, aber man noch nicht so richtig viel Geld auf Social Media verdienen konnte und deshalb halt auch eben eine strategische oder taktische Nutzung oder eine instrumentelle Nutzung dieser Kanäle schwächer ausgeprägt war. Und das, was wir dann eben über die letzten 10 Jahre gesehen haben, mit dem Erfolg, den Social Media bedeutet hat, haben sie halt viele Akteure, die darauf eingegangen sind, also Selbstdarsteller, Marketing, Sichtbarkeit, die man da erzeugen wollte. Und dieses freie Gespräch, was man sich so normativ da nochmal so vorgestellt hat, unter Leuten, die dieselben Interessen teilen, aber eben zufällig nicht am selben Ort sind, das ist, glaube ich, sowieso schon stark in den Hintergrund getreten. Und das, was jetzt eben wichtig ist, dass diese Social-Media-Kanäle, wenn man jetzt über Twitter, Facebook, YouTube denkt, die sind zunehmend Kanäle geworden, in denen darüber entschieden wird, welche Informationen im politischen Informationsraum Sichtbarkeit zugeschrieben wird. Also welcher unter den tausenden Artikeln, die da täglich geschrieben werden, welcher Artikel erreicht ein großes Publikum. Und als Folge daraus müssen dann auch die Plattformen und muss dann auch der staatliche Regulator muss darüber nachdenken, wie man dieser neuen Verantwortungsposition eben entgegenkommt. Und es geht ja nicht nur um die Sichtbarkeit von Katzenvideos, sondern es geht ja darum, welche politischen Informationen oder welche Sicht auf die politische Welt auf diesen Plattformen verstärkt wird und dargestellt wird. Und da muss man sicherstellen, dass hier transparente Regeln sind, die dafür sorgen, dass die Manipulation dieser Kanäle ausgeschlossen oder möglichst schwer gemacht wird. Und gleichzeitig halt aber auch, dass nicht der Eindruck entsteht, dass politischer Wettbewerb zwischen legitimen politischen Akteuren auf dieser Plattform verhindert wird oder dass die Plattformen da irgendwie den Daumen auf die Waage legen. Und das, was wir jetzt in den USA sehen, sowohl von Facebook als auch von Twitter, sind unterschiedliche Versuche, damit umzugehen, ohne da jetzt auch selber zu dem letzten Regulator zu werden, der dann darüber entscheidet, welche politische Wahrheit jetzt ist oder welche Information jetzt tatsächlich richtig oder falsch ist und deshalb halt auch verbreitet werden darf oder nicht.
Aber wenn jetzt zum Beispiel Facebook sich entschlossen hat, Wahlwerbung um den Wahltermin herum zum Beispiel zu blockieren, dann ist das ja eine Maßnahme, wie wir sie aus unserem analogen Mediensystem über die letzten Jahre ja sowieso kennen. Findet da jetzt durchaus so etwas wie eine Regulierung statt, aber eben auf freiwilliger Basis?
Ich glaube, es ist mit Sicherheit der Versuch von Facebook, eine weitergehende Regulierung zu verhindern. Also, dass man sagt, wir sind hier gar kein Akteur, also wir wollen in diesem Bereich hier überhaupt gar nicht rein. Also wir erlauben gar keine politischen Anzeigen. Und deshalb, bitte Regulator, bleib weg von mir und lass mich ansonsten hier in Freiheit agieren. Weil die Alternative natürlich bedeuten würde, dass Facebook transparenter machen würde, nach welchen Kriterien hier Werbung angezeigt wird und auch offenlegen müsste, wie die eigenen Werbeteams eben mit Kampagnen zusammenarbeiten. Die Frage ist jetzt, ob das tatsächlich eine gute Sache ist. Denn wenn Sie jetzt mit politischen Parteien oder auch Kandidaten reden würden, ist gerade für viele Kampagnen, die budgettechnisch nicht allzu reich ausgestattet sind, waren Facebook-Anzeigen ein sehr kostengünstiges Mittel, um legitim an Publikumsgruppen ranzutreten, die für sie relevant waren. Also als Kandidat haben sie sich die Ansprache nur auf eine geografische Region beschränken können und dementsprechend dann halt auch weniger Geld eben tatsächlich ins Marketing selber reinstecken müssen. Und das, was sie dann halt hatten, ist, sie hatten das Versprechen, dass sie Teile der Bevölkerung erreichen, die ansonsten vielleicht eben aus dem politischen Betrieb halt ausgeschieden sind oder da abgeschaltet haben. Und da war ein Versprechen, dass Social Media und auch gezielte Anzeigen über Social Media hier eine legitime Mobilisationschance dargestellt haben. Wenn Sie an die Obama-Kampagnen denken, das war so ein Punkt, der im Kontext von Obama immer als Stärke wahrgenommen worden ist und auch als Ermächtigung von Wahlen und der Wahlbevölkerung. Das ist jetzt eben eine Möglichkeit, die so dann nicht mehr auf dem Tisch liegt und die dann unter Umständen auch der Mobilisierung entgeht. Und dann müssen wir uns halt immer die Frage stellen, wie hoch war denn die tatsächliche Manipulationsgefahr, die wir diesen Anzeigen zuschreiben, und war diese Gefahr dann realer oder wichtiger oder schwerwiegender als das tatsächliche Potenzial, was wir in ganz unterschiedlichen Ländern für Kampagnen mit geringen Budgets darüber dann auch hatten, dass wir jetzt dann eben aufgeben.
Hätten Sie auf diese Frage, die Sie selber jetzt gestellt haben, auch eine Antwort?
Es ist halt, also wir haben es halt mit einer sehr schwierigen Gemengelage zu tun, weil wir auf diese Plattformen und auf ihre Wirkung immer nur von außen schauen. Was ich damit sagen will, ist es sehr schwierig, von außen zu sagen, wie hoch oder also wie real das Potenzial oder wie real die Gefahr ist. Und wenn ich mir jetzt halt die aktuellen Berichte zum Nachgang von Cambridge Analytica anschaue aus England, oder auch die gefürchtete russische Manipulation aus dem letzten Wahlkampf, dann erscheint mir das alles eher, ein Kollege hat sowas Movie-Plot-Threats genannt, also Gefahren, die man halt eher aus dem Hollywood-Kino kennt, als die dann tatsächliche realweltliche Relevanz entwickeln. Insofern ist meine Wahrnehmung eher, dass viele der Gefahren der Demokratie, die wir jetzt Social Media zuschreiben, übersteigerte Gefahren sind, die wir uns erzählen, weil die Geschichte eben so spannend ist, die deshalb Bestand haben können, weil Plattformen eben in ihrer gesellschaftlichen Wirkung leider sehr, sehr intransparent sind. Und insofern würde ich mir ganz grundsätzlich wünschen, dass mehr Transparenz entsteht. Auf der einen Seite, um zu wissen, was die Plattformen tatsächlich tun, wie Algorithmen tatsächlich funktionieren, aber dann auch, dass eben Studien stattfinden können, die die Wirkung dieser Anzeigen dann stärker misst um dann halt auch eben tatsächlich diese Frage, die ich vorhin aufgeworfen habe, dann empirisch beantworten zu können.
Und das sagte Andreas Jungherr, Kommunikationswissenschaftler an der Universität Jena. Gabor Steingart, Ex-Spiegelredakteur und Ex-Handelsblatt-Herausgeber, ist ein Mann, der gerne das ganz große Rad dreht und damit auch einiges an Aufmerksamkeit bekommt. Doch wie seriös ist sein Geschäftsmodell, das auf traditionelle Werbung komplett verzichtet und trotzdem ein Redaktionsschiff, Podcasts und Newsletter finanziert? Seine ehemaligen Kollegen vom Spiegel warfen Steingart vor, die monetäre Lage seines Unternehmens schönzureden und damit Öffentlichkeit wie Geschäftspartner zu täuschen. Sebastian Engelbrecht hat den Medienkapitän besucht und ihm Gelegenheit zur Stellungnahme gegeben.
Hier sind die Toiletten. Die hat zum Beispiel eine Schweizer Firma. Ich habe die nie kennengelernt, aber die wollten dabei sein, haben das gesponsert.
Gabor Steingart führt durch das Innere seines Dampfers, zeigt kleine Studios, Kameras an Deck, Toiletten und sein Bett. Hier an Bord entsteht sein Podcast namens Morning Briefing, manchmal auch an Land. Seit Mai gleitet The Pioneer One, das 40 Meter lange, nagelneue Schiff, über die Spree durchs Regierungsviertel, angetrieben von einem Elektromotor.
Ich behaupte, wir sind das einzige Medienunternehmen, eins der wenigen, die punktgenau bislang unsere Pläne erfüllen. Aber das sind Pläne, eben Investitionspläne. Wir haben Revenues, aber es rechnet sich geplanterweise jetzt nicht.
Gewinn will Steingart erst 2023 machen. Bis dahin ist sein Start-up-Unternehmen im Aufbau. Mit dem Morning Briefing erreiche er jeden Tag eine 500.000 Hörer, sagt er. Zudem bietet die 30-köpfige Redaktion einen Hauptstadt-Newsletter und weitere Podcasts. Videoangebote sollen dazukommen. Die Zahl der Abonnenten dieser Angebote nennt Steingart nicht. Von einer mittleren vierstelligen Zahl ist die Rede. Der frühere Arbeitgeber Steingarts, der Spiegel, schrieb Anfang Oktober, das Geschäft mit dem Schiff laufe schleppend. Der Chef vermische Geschäftliches und Journalismus, wie er das schon als Herausgeber des Handelsblatts bis 2018 betrieben habe. Als Beispiel nennt der Spiegel kostenlose Stromlieferungen für den Redaktionsdampfer durch den Konzern RWE. Steingart kontert:
RWE sponsert für 2 Jahre den Strom, weil sie gesagt haben, das ist ein tolles Projekt, da wollen wir mit unserem Strom zum Selbstkostenpreis oder umsonst, weiß ich nicht, dabei sein. Und das ist kein Deal, wenn man so will. Ja. Das ist ein Mini-Beitrag zur Refinanzierung.
König Pilsener spendiere das Bier. Die Mobilfunkfirma Vodafone und das Bankhaus Merck Fink organisiere Veranstaltungen an Bord des Medienschiffs, moniert der Spiegel.
Wir haben ein paar Unterstützer, die einfach hier gerne dabei sein wollen, für die wir aber keine Werbung machen. Und die hier, Königs Pilsener zum Beispiel, hat gesagt, wir finden es cool, die Idee mit dem Medienschiff, und wollen hier Bier sponsern. Ist nicht Gegenstand unserer Berichterstattung, deswegen wird auch nichts verquickt.
Mit Werbung für diese Unternehmen habe das nichts zu tun und die journalistische Unabhängigkeit sei nicht in Gefahr, meint Steingart. Er erklärt, wie er seine Sponsoren auswählt.
Wir nennen es Business to Society, also zu Dingen, die wir als für die Gesellschaft sinnvoll erachten. Beispiel mit einer Privatbank, auch die wieder noch nie Gegenstand meiner persönlichen Berichterstattung, seit ich diesen Beruf mache. Merck Fink habe ich noch nie drüber geschrieben. Aber die haben eine tolle Konferenz gemacht für junge Leute über Geldanlage. Die haben wir auf diesem Schiff sozusagen produziert.
Zugleich spielt Steingart den Vorwurf des Spiegels, für den er einst Chef des Hauptstadtbüros war, zurück.
Die Hälfte des Einkommens eines Spiegel-Chefredakteurs kommt aus der Werbung, kommt von bezahlten Anzeigen, die wir nicht haben.
Allerdings bekommen die Unternehmen, die Anzeigen schalten, für ihr Geld eine Gegenleistung. Bei Steingart gibt es nach seinen Angaben keine. Eigentlich gehe es im Streit mit dem Spiegel nicht um sein Unternehmen, meint der 58-Jährige.
Da kommen andere Schwingungen ins Spiel. Steingart ist zu frech, Steingart ist zu unabhängig, polemisiert gegen das Geschäftsmodell des Spiegel. Das mag man nicht, das verstehe ich auch. Was ich nicht verstehe, ist, dass man deswegen unfair wird.
Im Spiegelartikel seien praktisch alle Zahlen falsch, sagt der Kapitän des Medienschiffs. Ein unabhängiger Fachmann, der freie Medienjournalist Steffen Grimberg, der auch für die Tageszeitung Taz schreibt, entlastet Steingart.
Da würde ich die Kirche im Dorf lassen. Das Geschäftsinteresse ist ja sozusagen die Ermöglichung journalistischer Arbeit. Und von daher müsste man wahrscheinlich bei so ziemlich jedem Verlag das in kritikwürdige Diskussion stellen. Da bin ich also ein bisschen gelassener als die Kolleginnen und Kollegen vom Spiegel.
Gelassenheit ist eine Tugend, die Steingart täglich auf seinem Schiff einüben kann, zusammen mit anderen. Auf dem übers Wasser schwebenden Elektrokahn werden selbst vom Termindruck getriebene Studiogäste ruhig.
Wenn man fährt, fährt man, dann ist kein Aussteigen möglich. Der gestressteste Minister kann sich hier entspannen und tut das auch.
Journalismus in einem Boot mit der Politik. Sebastian Engelbrecht schipperte für uns mit Gabor Steingart über die Spree. Unterdessen sitzt Julian Assange immer noch in einem Hochsicherheitsgefängnis in London und wartet auf das Ende seines Auslieferungsverfahrens. Für die USA, die ihm gerne den Prozess machen möchten, ist er so etwas wie der Staatsfeind Nummer eins. Doch wie hat das angefangen? Es war vor genau 10 Jahren, dass WikiLeaks mit einem Schlag bekannt wurde. Mit der Veröffentlichung der Iraq War Logs, fast 400.000 Dokumente der US-Armee wurden geleakt. Ein Ausdruck, der damals noch nicht so gängig war wie heute. Wie das damals ablief und welche Folgen die Veröffentlichungen bis heute haben, daran erinnert Christoph Sterz.
Because we don't have much time, I won't speak for long. But this disclosure is about the truth.
Julian Assange wird am Ende doch ziemlich lange reden und oft von der Wahrheit sprechen. Bei der Pressekonferenz, die Assange vor heute genau 10 Jahren abhält, in einem großen Konferenzraum in London.
Iraq, as we can see, was a bloodbath on every corner.
Unsere Veröffentlichungen zeigen, dass es im Irak ein Blutbad gegeben hat, in jeder Ecke des Landes. Der Krieg sollte für Rechtsstaatlichkeit sorgen und die Menschenrechtssituation verbessern. Aber das ist nicht passiert. Wenn wir uns die Zahl der willkürlich getöteten Menschen anschauen, dann hat sich die Situation im Irak sogar verschlechtert.
Um das zu beweisen, veröffentlichen Assange und sein WikiLeaks-Team hunderttausende Dokumente der US-Armee. Nach Ansicht von Assange liefern sie klare Beweise für Kriegsverbrechen im Irak und zeigen, dass deutlich mehr Zivilistinnen und Zivilisten getötet wurden, als offiziell bekannt war. Ein großes Ärgernis für die US-Regierung, die Assange unter anderem vorwirft, mit den Veröffentlichungen das Leben amerikanischer Soldaten und Verbündeter zu gefährden. Die meisten Journalistinnen und Journalisten sehen die Enthüllungen positiv, auch noch 10 Jahre danach. Holger Stark zum Beispiel, heute bei der Zeit und damals als Redakteur beim Spiegel an den Irak-Veröffentlichungen beteiligt. Für ihn hat WikiLeaks vor allem den investigativen Journalismus nachhaltig verändert.
Die Idee, dass es innerhalb einer Organisation, in der ein Mitarbeiter, ein Whistleblower auf Fehlverhalten stößt, dass von dort große Mengen an digitalen Informationen abfließen und dass diese im Zweifelsfall auch anonym an Redaktionen oder an WikiLeaks gesandt werden können und dass daraus dann ein öffentlicher Diskurs entsteht. Diese Idee ist durch WikiLeaks revolutioniert worden und hat Maßstäbe gesetzt und heute gibt es keine ernstzunehmende große investigative Redaktion auf der Welt mehr, die nicht nach genau diesem Prinzip auch arbeitet.
Tatsächlich hat es in den vergangenen Jahren viele große Recherchen gegeben, zum Beispiel die Panama Papers, die dubiose Finanzgeschäfte ans Licht brachten. Beteiligt daran war auch Julia Stein, Vorsitzende des Journalistenvereins Netzwerk Recherche und beim NDR Leiterin der Redaktion Politik und Recherche im Landesfunkhaus Schleswig-Holstein. Auch wenn WikiLeaks selbst keinen Journalismus betrieben hat, für sie hat Julian Assange die ganz konkrete journalistische Arbeit verändert.
WikiLeaks markiert eigentlich den Beginn einer neuen Form von Zusammenarbeit, weil es der Beginn ist, zum einen von sehr großen Datensätzen, für die man immer eigentlich als Team antreten muss, um wirklich diesen Datensatz auch zu bezwingen. Und das andere ist, dass es auch der Beginn war der Bereitschaft, miteinander zu arbeiten, weil wir bis dahin immer eher es mit Einzelkämpfern zu tun hatten und ja heute sehr viele große internationale Teamrecherchen haben, die sich von WikiLeaks völlig unterscheiden. Aber es war eine Entwicklung, dahin zu kommen.
Diese Entwicklung kann Julian Assange allerdings im Moment nur aus dem Gefängnis beobachten. Er sitzt in Großbritannien in Haft. Von dort aus könnte er ausgeliefert werden an die USA, wo er angeklagt ist wegen Spionageverdachts. Dass ihm bis zu 175 Jahre Haft drohen, hängt eng mit den Veröffentlichungen vor 10 Jahren zusammen. Und das halten Journalistinnen wie Julia Stein für skandalös.
Das, was er damals gemacht hat mit dem Bereitstellen von Dokumenten, das ist etwas zutiefst Journalistisches gewesen. Er hat sozusagen den Missstand eines Staates damit öffentlich gemacht, beziehungsweise die Lügen eines Staates auch aufgedeckt. Und auch deshalb ist seine Freilassung auch sozusagen im Namen aller Journalisten, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt und eine ganz wichtige Forderung.
Und auch für Whistleblower, für das Weitergeben von Geheimnissen, ist das Verfahren gegen Assange von Bedeutung. Sollte eine prominente Person wie Assange wirklich in den USA verurteilt werden, dann würde dies nach Meinung von Holger Stark dem Journalismus und der Gesellschaft sehr schaden.
Natürlich ist mit dieser sehr harten, drakonischen Verfolgung von Julian Assange in den USA auch die Hoffnung auf ein Abschreckungssignal verbunden, auf ein Signal gegen andere Whistleblower, künftige Whistleblower. Auch 10 Jahre danach seid ihr nicht sicher. Ihr müsst damit rechnen, dass wir euch mit aller Härte des Gesetzes verfolgen. Und von diesem Prozess soll aus meiner Sicht weniger Gerechtigkeit ausgehen, sondern auch ein ganz klares Signal: Legt euch nicht mit uns an, wir finden euch, wann auch immer und wo auch immer.
Meint der Journalist Holger Stark in einem Beitrag von Christoph Sterz, den Sie in einer Langfassung auch in unserer DLF-Audiothek abrufen können. Und zum Schluss, Sie kennen es, haben wir noch das für Sie.
Medias Res. Die Schlagzeile von morgen.
Andreas Becker, ich bin stellvertretender Redaktionsleiter hier bei den Pferdener Nachrichten. Das ist eine Regionalredaktion des Weserkurier in Bremen. Hauptthema morgen ist die Umgestaltung des Busbahnhofs hier in Pferden. Das ist ein Millionenprojekt, was vor einigen Jahren begonnen hat und in den vergangenen 9 Monaten so ein bisschen ins Stocken geraten ist. Teilweise liegt das daran, dass sich für Ausschreibungen keine Unternehmen gemeldet haben. Teilweise hat das auch noch andere Gründe und da haben wir eben nachgefragt, wie es jetzt überhaupt weitergeht.
Und das war Medias Res für heute. Doch Sie wissen es, Sie können uns immer und überall über unsere DLF-Audiothek-App nachhören und auch unserem neuen Podcast eine Chance geben. Nach Redaktionsschluss heißt er. Und morgen online und auch im Radio wird es beispielsweise um die Frage unseres Hörers Jochen Kramp gehen, ob Journalistinnen und Journalisten ausreichend über die Kritik an den Corona-Maßnahmen berichten. Wenn auch Sie selber eine Frage haben, die Sie gerne mit uns diskutieren möchten, dann schreiben Sie uns an nachredaktionsschluss@deutschlandfunk.de. Vielleicht kommen wir ja dann ins Gespräch. Bis auf bald, sagt Brigitte Beetz.